Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
Ja, liebe Teilnehmer, ich grüße euch recht herzlich. Das heutige Thema, die Krisenvorbereitung mit Hilfe des Katastrophenschutzes. Was können Sie, was könnt ihr aus dem Katastrophenschutz raus lernen? Genau. Was macht mich erfahren? Diana hat es kurz angesprochen. Ich nehme ja meine Expertise aus mittlerweile fast 16 Jahren Führungserfahrung im mittleren Unternehmen, in der Beratung, aber auch von einem Großunternehmen, von einem großen Konzern weltweit. War hier auch sehr stark im Einkauf involviert über 4 Jahre hinweg als Einkaufsleiter für Europa und habe die Corona-Krise im eigenen Leib mit dem Zusammenbruch von unseren Logistikketten einfach mit erfahren. Seit 8 Jahren im Rettungshundeeinsatz tätig, damals noch mit meinem Buddy, der mittlerweile gestorben ist, aber einen zweiten Hund habe ich jetzt, den Henry, mit dem ich jetzt weiterhin trainiere, um auch hier wieder aktiv und fit zu sein. Aber was ist wichtig? Wichtig die Parallelen zwischen dem Großkonzerneinsatz, einer Krise und aber auch unserem Einsatz. Im Endeffekt ist alles unvorhergesehen. Es kommt schlagartig von einem äußeren Einfluss, auf den ich möglichst schnell reagieren muss. Vorbereitung ist, ich muss mich auf die Situation vor Ort auch einstellen können. Das Wichtigste ist natürlich, ein Team zu haben, ein schlagkräftiges Team, auf das ich auch vertrauen kann. Ich als Führungsperson, ich als Gruppenleiter, ich als Teamleiter, aber auch als Einsatzleiter, je nachdem, muss entscheiden, muss führen und muss motivieren. Natürlich auch ein gewisses Vertrauen und ein Verantworten gehört hier auch mit dazu. Ja, das starke Team. Im Endeffekt sind es, wie schon gesagt, 5 Stützen. 5 Stützen, die über den Erfolg und den Misserfolg einfach entscheiden, wie die Mission ausgeht. Habe ich Erfolg? Gehe ich gestärkt aus der Krise hervor? Lerne ich daraus? Habe ich eine richtige Fehlerkultur, um hier einfach auch aus meinen Fehlern gelernt zu haben? Das Schöne an der Krise ist, wenn man das so sagen darf, man sieht immer seine Schwachpunkte. Seine Schwachpunkte werden gnadenlos auf den Tisch gelegt, wo ich mich nicht richtig darauf vorbereitet habe. Das wird mir vor Augen gehalten, wenn es wirklich drauf ankommt. Daher ein starkes Team, eine Transparenz, eine Vertrautheit, aber auch eine gewisse Ehrlichkeit, die hier einfach wichtig ist. Kurz zu dem Einsatz, den wir hatten. Es war ein stillgelegter Steinbruch an einem Morgen. Eine größere Gruppe von Jugendlichen haben eine Party gefeiert mit einem Gasgrill, der explodierte. Waren 5 Schwerverletzte und 3 vermisst im Endeffekt. Die Wetterbedingungen im Morgen waren nicht ganz so gut. Das bedeutete, dass der Suchhelikopter nicht hat fliegen können. Deswegen haben sie uns Hundeteams angefordert, um die 3 restlichen Jugendlichen einfach auch zu suchen mit unseren Hunden, mit unseren Hundenasen. Das Schwierige hier war natürlich die Geografie, die Gefahren, die vor Ort auch bestanden haben, um hier möglichst effizient und auch effektiv den Einsatz leiten zu können, den Einsatz durchführen zu können, um sich selber auch nicht in Gefahr bringen zu können. Wir sind auch nach Erdbeben unterwegs, in Erdbebengebieten. Hier ist es natürlich noch eine Liga gefährlicher, wenn man auch Nachbeben zum Beispiel berücksichtigen muss. Aber hier in diesem Steinbruch gab es auch die eine oder andere Schwierigkeit, um hier wirklich dann auch diesen Einsatz erfolgreich durchzuführen. 3 Vermisste ist immer schwierig. Bei so einem Einsatz, Informationen waren gegeben. Es handelt sich um Knalltrauma, psychisch verstört. Wir wussten nicht genau, oder die Einsatzleitung wusste nicht genau, wo. Polizei war alarmiert, THW war mit fort, um gegebenenfalls auch die Person zu bergen, je nachdem, wo wir sie dann auch gefunden haben. Ganz kurz die Rennbedingungen zu dem Einsatz. Im Endeffekt Unternehmen, nichts anderes, irgendwo ein Produktrückruf. Keiner weiß so richtig, warum, woher. Was ist die Schwierigkeit? Was ist die Situation vor Ort? Aber ich muss auf jeden Fall mal reagieren. Denn die erste halbe Tag, je nach Krise, sind die wichtigsten. Ist die wichtigste Zeit, wo Sie reagieren müssen, um hier möglichst auch den Weg schon zu ebnen für weitere Entscheidungen. Wenn Sie hier erst einmal nach einem Krisenhandbuch schauen müssen, wenn Sie sich hier erst mal ein Team zusammenstellen müssen, verlieren Sie wesentlich Zeit und wertvolle Zeit vor allem, die Ihnen hinten raus einfach fehlt. Das erste war natürlich die Entscheidung. Wir werden oft auf Einsätze gerufen, wo wir uns auch dagegen entscheiden. Dagegen entscheiden auf einen Einsatz, wo wir nicht hingehen. Beste Beispiel, Dezember 2020, die große Explosion in Beirut im Hafen. Wir wurden angefordert, angefragt, hier mit unseren Hunden zu helfen. Wir haben uns dagegen entschieden. Der Grund ist im Endeffekt, wir wussten nicht, was da explodiert war. Bevor wir uns selber, unsere Hunde in Gefahr bringen, haben wir von diesem Einsatz abgesehen. Auch die politische Lage war nicht so stabil, um es wirklich rechtfertigen zu können, dahin zu gehen. Eine Entscheidung ist auch wesentlich, ist auch wichtig in Bezug auf die Teammitglieder. Ich kann nicht jedes Teammitglied mitnehmen auf solche Einsätze. Wir haben Einsätze, zum Beispiel Waldstücken bei vermissten Kindern oder dementen Personen. Da ist der Einsatz geht über 3-4 Stunden. Er ist in der Region. Das ist eine andere Kategorie. Aber bei solchen Einsätzen ist es wichtig, dass auch die Menschen, die den Hund führen, die Helfer einfach fit sind, konditionell fit, aber auch psychisch und physisch belastbar. Weil die Bilder, die man da zu sehen bekommt, man knabbert ein bisschen danach. Das heißt, ich muss als Führungskraft, als Manager einfach auch wissen, wo sind die Schwerpunkte meines Teams, wo sind die Stärken, die Schwächen, um hier konkret entscheiden zu können, wen kann ich mitnehmen, wen kann ich in mein Team mit aufnehmen, wen brauche ich und wer behindert mich auch. Bei einem Produktrückruf brauche ich jemanden aus der Qualität, aus dem Vertrieb, aber nicht unbedingt jemanden aus der Kostenreduzierung. Weil wenn ich jetzt noch anfange, die Kosten zu reduzieren und hier jemanden dabei habe, der mitspricht, dann endet die Diskussion in dem Fiasko. Und ich glaube, jeder kennt so diese Skype-Besprechung mit 30 Personen, wo man nach einer Stunde rausgeht, ein großes Fragezeichen über dem Kopf hat und sich fragt, was war das jetzt? Man hat mehr Hausaufgaben als erledigte Punkte. Daher eine kurze Abstimmung unter den Spezialisten, wer sind die Teammitglieder und vor allem auch, wer entscheidet? Habe ich überhaupt ein Entscheidungsmandat? Darf ich überhaupt entscheiden? Oder derjenige? Vorbereitung müssen Sie treffen. Hier auch, wie bereite ich mich auf so einen Einsatz vor? Ich habe zum Beispiel 3 Rucksäcke zu Hause in meinem Schrank stehen im Keller, der für verschiedene Einsätze dann auch da ist. Ein Einsatz, wie schon erwähnt, in dem Waldstück unterscheidet sich grundsätzlich von dem Einsatz über 3-4 Tage hinweg in dem Katastrophen, im Krisengebiet, wo ich auch einfach anderes Equipment mitnehmen muss, um hier möglichst schnell auch den Rucksack auf den Rücken zu werfen, auch schon Futter drin zu haben für den Hund, um hier möglichst schnell dann auch in Richtung Flughafen mich aufzumachen. Das ist die Entscheidung. Das Führen gibt es verschiedene Ausrichtungen, viel Literatur, viele Richtlinien, aber im Endeffekt kommt es wirklich auf die Person auch an. Ist es ein Manager, managt derjenige das tägliche Doing oder ist es wirklich eine Führungspersönlichkeit, die vorangeht? Eine Führungspersönlichkeit, hinter dem das Team auch steht. Es ist nichts Schlimmeres, als wenn einer die Verantwortung trägt oder führen soll, aber es nicht kann. Er hat die Unterstützung von seinem Team nicht, er hat die Expertise nicht, er hat die Erfahrung nicht. Er wird auch nicht richtig ernst genommen. Und es geht im Endeffekt um die Gesundheit, vielleicht aber auch sogar um das Leben jedes Einzelnen, der hier geht in diesen Einsatz. Aber auch im Unternehmen, wenn ich nicht richtig führen kann, wenn ich diesen Geist nicht ausstrahle, dieses Feuer in mir nicht habe und auch wirklich in der ersten Reihe stehe und mein Team einfach nur machen lasse, das ist nicht nachhaltig. Da sind Sie als Führungsperson sehr schnell verbrannt. Das haben Sie keinen Rückhalt. Ich werde auch immer gefragt in Bezug auf Führungsstil. Also meines Erachtens ist das situative Führungsstil der Führungsstil, der passt. Natürlich entscheide ich kooperativ, nehme auch meine Spezialisten mit rein, um hier einen Konsens manchmal herzurichten. Aber es ist auch manchmal die Situation einfach gegeben, wo ich entscheiden muss, wo ich dann aber auch die Verantwortung übernehmen muss. Es wird aber auch erwartet, als Führer, als Führungspersönlichkeit hier wirklich die Ärmel hochzukrempeln, in der ersten Reihe zu stehen, das Team hinter sich zu wissen. Und so komme ich auch durch so eine Situation durch. Denn nach so einer Suche mit 5-6 Stunden in der prallen Sonne bei 50 Grad, jeder ist im Endeffekt erschöpft, keiner hat mehr richtig Lust. Was hat mehr Lust, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber einfach den Antrieb, der natürlich nachlässt. Da kommt es wirklich darauf an, hier zu motivieren und hier auch wirklich das Team zu führen und nicht zu überzeugen, dass sie es noch tun müssen. Das ist die Führungsstärke, die man braucht im Unternehmen als auch im Einsatz. Es ist nichts anderes. Die Menschen sind die gleichen, die Aufgaben sind ähnlich und die Vorgehensweise, der Prozess ist auch der gleiche. Die Motivation. Sie können sich vorstellen, so ein Steinbruch im Hochsommer, nicht viel Wasser. Hier gab es ein bisschen Wasser, so war ein Wasserloch. Sie müssen zwischendurch Pausen machen. Sie müssen wirklich Ihr Team mal rausnehmen, die einzelnen Teammitglieder einfach auch beobachten. Wie verhalten sie sich denn? Gibt es irgendwelche Anomalien im Verhalten, die normalerweise nicht da sind, wo einfach auf eine Erschöpfung hindeuten oder aber ja auf eine Nachlassen der Konzentration? Denn das ist gefährlich. Da passieren Fehler. Da passieren dann auch solche Fehler, dass es zu kritischen Situationen kommt, wo auch wieder ein gesundheitlicher Einfluss dahinter steckt. Hier müssen Sie natürlich auch wissen, was sind die Hintergründe. Beruf und familiäre Leben, man hat es früher vor Corona besser trennen können. Mittlerweile, wir sitzen ja im großen Teil im Homeoffice, haben, wenn wir Glück haben, ein eigenes Büro, aber das Trennung zwischen familiärem Einfluss bzw. Beruf und Familie, es wird immer schwieriger. Hier müssen Sie natürlich auch wissen, was ist im Hintergrund von Ihrem Teammitglied. Gibt es momentan eine Schwierigkeit in der Betreuung der Kinder? Oder aber auch, ja, gibt es einen Todesfall zum Beispiel? Ist derjenige, diejenige mit ihren Gedanken momentan wo ganz anders? Kann hier nicht in so eine Extremsituation mitgenommen werden? Es ist ein Verlassen des Komfortbereichs im Endeffekt. Sie verlassen den Komfortbereich, Sie gehen in Krisensituationen und sind weit weg von diesem Business as usual. Wenn jemand bereits im roten Drehzahlbereich läuft mit seiner normalen Tätigkeit im Unternehmen, den sollten Sie nicht mitnehmen in so eine Krisensituation mit rein. Im schlimmsten Fall fällt Ihnen diese Person aus und Sie brauchen ganz schnell einen Ersatz, beziehungsweise die restlichen Teammitglieder müssen sich noch um diese Person kümmern, wie in einem Einsatz bei uns. Weil wir fliegen zusammen oder wir gehen zusammen in den Einsatz, wir gehen aber auch zusammen nach Hause. In einem Projektteam im Endeffekt nichts anderes. Genau, deswegen wichtig ist in dieser Situation der Motivation, Sie müssen die Zwänge Ihrer Mitarbeiter kennen. Beruflich, Privates nicht mehr ganz so gut zu trennen und aber auch die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit. Wenn ich meine Teammitglieder permanent irgendwas machen lasse, wo die Sinnhaftigkeit nicht wirklich dahinter steckt, ich setze sie unter Druck mit irgendwelchen Abgaben für ein Projekt oder für einen Produktlaunch und kurz davor wird es wieder verschoben oder die Tätigkeit war unnütz, war für den Papierkorb, das macht diejenige zwei, drei Mal, aber dann ist das Thema durch. Sie werden dieses Teammitglied nie wieder mit der vollen Loyalität und vollem Engagement haben. Das ist auch ein Thema der Motivation. Motivation hängt auch sehr stark an der Machtdistanz. Natürlich führe ich nicht anarchisch. Ich habe es vorher schon angesprochen, dieses situative Führungsstil. Sie müssen hier eine Open-Door-Policy verfolgen, auf Augenhöhe, Vertrauen, ja, Verlässlichkeit einfach auch bringen. Auch mal loben. Loben fällt uns sehr schwer. Der Schwabe hat hier das schöne Sprichwort, nicht bruddelt, ist genug gelobt. Nicht geschumpfen, ist genug gelobt. Schrecklich, schrecklich. Ja. Das Gehalt kein Motivator ist, hat es mittlerweile durchgesprochen, so ein nettes Lob, ein nettes Wort. Einfach mal auch mal zu fragen, wie geht's dir eigentlich? Da ist viel mehr, da steckt viel mehr drin. Das ist das Thema Motivation, die so wichtig ist in einem Einsatz im Unternehmen. Aber auch die Verantwortung. Ich als Führungsperson, ich als in der Rolle des Einsatzleiters oder auch des Teamleiters muss entscheiden und dann auch meine Entscheidung verantworten. Ich verantworte mein Team, ich verantworte auch meinen Hund. Ich kann Ihnen sagen, wenn ich meinen Hund nicht gesund mit nach Hause bringe, meine Frau, die steckt mir auf den Kopf. Ja, ist im Endeffekt 99% Familienmitglied, das restliche Prozent oder die restlichen 5% muss er für sein Futter noch ein bisschen was tun. Daher, die Verantwortung habe ich auch für meine Ausrüstung, dass meine Ausrüstung einfach auch schon bereit steht, bevor der Einsatz losgeht. Ist mein Krisen- oder ist Ihr Krisenhandbuch im Unternehmen überhaupt noch aktuell? Ist Ihre Mannschaft überhaupt auf dem Stand? Fachlich, in Bezug auf Weiterbildungen, dass Sie hier möglichst schnell auch in so ein Thema reinstarten können. Haben Sie die notwendigen Prozesse in place im Endeffekt, damit Sie hier möglichst schnell diese auch aus der Schublade holen können, um einfach die ersten Schritte in so einer Krisensituation einfach auch bewältigen zu können. Die Fehlerkultur, das ist auch so ein heißes Thema. Wie gehe ich mit den gemachten Fehlern um? Weißt du so schön, Fehler sind menschlich. Natürlich sind es die, aber der Umgang mit den Fehlern ist viel wichtiger. Ich muss aus meinen Fehlern lernen. Das Schlimmste, was man mit einem Fehler machen kann, ist den Fehler zweimal zu tun. Ich muss aus meinen Fehlern lernen. Ich brauche auch diese im Endeffekt diese Spielwiese, wo Fehler gemacht werden können. Für mich ist es auch ganz wichtig als Führungs im Unternehmen bei mir, dass die Leute zu mir herkommen können und ihre Fehler auch einfach gestehen, wie man darüber spricht und das möglichst schon im frühen Stadium. Weil wenn Fehler verschwiegen werden, die gemacht worden sind und weitergetragen werden über die Zeit hinweg, hinten raus ist meistens eine Katastrophe. Kostet viel Geld, hat einen zeitlichen Verzug, hat eine qualitative Einbuße, alles das, was man nicht haben will, was aber im Vorfeld schon geklärt, mit einfachen, wesentlich einfachen Mitteln hätte geklärt werden können. Das ist auch das Thema Verantwortung in der Fehlerkultur. Genau, die Verpflichtung, etwas für etwas Geschehenes einzugestehen, das habe ich schon genannt, muss dann aber auch, wenn ich irgendwas nicht verantworten kann, dann auch zu mir so ehrlich zu sein und dann aber auch zurücktreten und aber einfach auch sagen, ich kann es nicht verantworten, ich gehe bis hierher, gehe nicht weiter, um hier auch ein klares und offenes Wort einfach auch zu führen können mit meiner Verantwortung. Das Vertrauen, es ist die fünfte Stütze, die wir hier verfolgen, die ganz wichtig sind für uns im Einsatz, wie auch für mich jetzt im Unternehmen. Ich muss meiner Belegschaft, ich muss meinem Team, muss ich vertrauen können. Dem einen mehr, dem anderen weniger, hängt auch je nachdem, wie stark derjenige, was für einen Erfahrungsschatz der mitbringt, wie stark ich ihm auch vertrauen kann, was die Historie einfach zeigt. Ich muss meinem Hund im Einsatz blind vertrauen können. Der Hund kann dahin gehen, wo ich nicht hingehen kann. Der ist wesentlich leichter. Seine 25 Kilo verteilen sich noch auf vier Pfoten. Das heißt, noch ein Stück leichter und einfach auch geländetauglicher. Der Hund geht in die Beute rein, bellt als Anzeige, dass er was gefunden hat. Da muss ich ihm vertrauen können und muss auch am Bellen einfach hören, um was es sich handelt. Wenn der Hund aus dem Gebäude rauskommt, muss ich ihm vertrauen können, dass er eine Aufgabe erledigt hat, komplett erledigt hat und jeden Winkel abgesucht hat und ich das Gebäude bei der Gesamteinsatzleitung oder bei der Polizei, Feuerwehr, je nachdem, einfach auch freigeben kann. Das ist Vertrauen. Ich muss meinem Mitarbeiter vertrauen, dass er seine Tätigkeit, sein Arbeitspaket abarbeitet. So abarbeitet, dass ich es nach einem kurzen Check einfach auch ins Gesamtkonstrukt einarbeiten kann, beziehungsweise auch übergeben kann. Ich muss meinen Kameraden, meinen Teammitgliedern vertrauen, um hier auch zum Thema Gesundheitszustand. Wenn ich jemanden mitnehme in so einen Einsatz, der ein Hüftproblem hat und mir das aber verschwiegen hat, aller spätestens nach 3-4 Stunden schwerem Gelände über Stock und Stein, kommt das raus, das Thema. Das ist so ein gegenseitiges Vertrauen, was da sein muss. Die Machtdistanz, ja, wie stark geht das Vertrauen in Machtdistanz rein? Je größer die Machtdistanz ist, je niedriger das Vertrauen. Das ist das Thema der Hierarchie. Hierarchie ist wichtig, keine Frage. Es hängt auch sehr stark an der Entscheidung. Aber Vertrauen ist die Basis von jeglichem Geschäft im Endeffekt. Ich halte es auch mal so, ich sehe es immer so ein bisschen im normalen Betrieb, in diesem Business as usual. Ich habe immer Credit Points, die ich immer versuche zu sammeln, auch mein Team. Credit Points, die ich sammeln kann, die ich brauche, um hier das Vertrauen, diese Punkte einfach aufzubauen, die Motivation aufzubauen, wenn so einer außergewöhnlichen, außerordentlichen Situationen wie in einem Einsatz, wie in einer Krise im Unternehmen, brauche ich diese Credit Points. Da gibt es ganz schnell mal ein böses Wort, da gibt es ganz schnell mal ja, eine falsche Einschätzung oder andere Themen, die unter normalen Umständen, wenn ich dieses Vertrauen nicht genießen würde in meinem Team, wird es zu Diskrepanzen kommen, wird es zu Diskussionen kommen, wird es wirklich ja, vielleicht auch dieses Team auch auseinanderbrechen. Aber wenn ich zu viel Vertrauen habe zueinander und aber auch ich selber als Teamlead das Vertrauen habe, dass sich jemand besser auskennt in der Situation, ein Experte aus der Qualität, der zu mir sagt, Felix, Vorsicht, hier sind wir auf einem sehr dünnen Eis, das sollten wir nicht tun, muss ich das Vertrauen haben, dass der auch seine Expertise hat, dass ich meine Entscheidung einfach dann auch anpasse. Das ist das Thema Vertrauen. Vertrauen muss ich auch in meine eigene Fähigkeit. Ich muss ehrlich zu mir sein. Ich muss wirklich ehrlich zu mir sein, wenn es nicht geht, muss ich sagen, halt, bis hierher und nicht weiter, das übersteigt meine Kompetenz im Sinne des Einsatzes, im Sinne des Unternehmens. Richtig war die Richtigkeit und auch die Wahrheit, das Richtige zu tun, das Vertrauen zu haben, dass ich hier auch richtige Informationen bekomme und keine Falschinformationen einfach auch auflege. Mehr Vertrauen bedeutet unter anderem auch ja, weniger Kontrolle. Ich muss weniger kontrollieren. Im Endeffekt bei meinen Trainings gebe ich dann immer so auch die Basics. Es hapert oft auch an den Basics. Das sind Grundsätze guter Führung. Hier nur ein paar Ausschnitte. Ich gehe jetzt nicht im Detail drauf ein. Aber auch ja, Krisenbarometer oder eine Fehlerkultur. Das ist, ich merke immer sehr oft und recht schnell, dass es an den Basics einfach Kommunikation, an der Fehlerkultur, am Vertrauen, am Leadership. Eigentlich ganz wesentlich, jeder kann es, jeder meint es zu können, aber so eine Erfrischung zwischendurch und einfach nochmal so ein Auffrischen der Toolbox ist immer wieder ganz wichtig, um hier einfach auch sich wieder neu zu zentrieren, sich nochmal neu zu positionieren, um einfach auch zu wissen, wo stehe ich denn überhaupt selber? Das ist so die Situation bei mir zu Hause. Unterm Schreibtisch liegt meistens Henry auf seinem Kissen und den Helm, den ihr seht, den Sie sehen hier über dem Bildschirm, den ich auch hier in meiner Hand habe. Der ist immer ganz wichtig. Das ist so mein Anker. Der Helm, die Buchstaben des Helms sind im Endeffekt die Abkürzungen für das Hindernis, das H. Was ist denn überhaupt das Problem? Was sind die Hintergründe? Was macht der Markt? Was machen die Wettbewerber? Ist es überhaupt eine Krise oder ist es noch so ein gewisser Normalbetrieb mit zusätzlichem Aufwand? Ich muss erstmal das Hindernis definieren. Die Entscheidung. Die Ärmel hoch. Ich habe Mut. Den Mut brauche ich zum Handeln. Ich muss beherzt handeln und die notwendigen Entscheidungen treffen. Das ist das E im Helm. Das L steht für die Leistungsfähigkeit. Denn in so einer außergewöhnlichen Situation sind Sie sicherlich leistungsfähig und Ihr Team genauso als in normalen Umständen. Und in dieser Gleichung ist 1 und 1 nicht 2, sondern wirklich 3 oder 4. Weil hier haben Sie so die Motivation der ersten Stunde und da müssen Sie schauen, dass Sie die auch wirklich aufrechterhalten. Und ganz wichtig ist das M. Das M ist der Mensch und auch die Menschlichkeit. Wir alle sind Menschen, wir alle machen Fehler. Schauen Sie, dass die Fehler einfach reduziert sind, aber stellen Sie Ihre Mitarbeiter als zentrale Figur auf. Ohne Ihre Mitarbeiter ist es schwierig, irgendeine Krise zu überstehen, weil alleine sind wir im Endeffekt verloren. Und da ist es wichtig, dass das ganze Team funktioniert, dass Sie auch menschlich sind, die Menschlichkeit ausstrahlen, dann bekommen Sie auch Menschlichkeit zurück. Das ist, wie gesagt, das ist der Helm, das ist so mein Anker, der auf meinem Schreibtisch bzw. hinter meinem Schreibtisch steht, um mich auch selber immer wieder daran zu erinnern, was die wesentlichen Punkte sind.